HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Himmlischer Frieden liegt über der Kleingartenanlage Walburga am Klärwerk.
Sobald ich liege, fängt er an, macht Laub weg mit seinem Laubsauger oder er schreddert Zweige. Dann kommt noch dazu, sein Sohn fängt dann abends an. Also an Ruhe ist ja nicht zu denken.
Vielleicht hängt ja alles damit zusammen, dass es zu laut ist. Die Welt ist ein großer Campingplatz und überall sitzt irgendwo einer und macht Krach.
Wer mir im Moment so zum Beispiel total auf den Sack geht, das sind diese verdammten iPhone-Wichser. Ich rede von den Leuten, mit denen du dich gar nicht mehr unterhalten kannst, weil sie nur noch auf ihr iPhone starren. Ja? Das ist ja auch kein Telefon mehr. Das dient ja nicht mehr der Kommunikation. Das ist ja ein Fetisch geworden. Ja?
Wir können ja nicht uns hinstellen und sagen, oh, meine Privatsphäre ist mir heilig und gleichzeitig einfach alle Bilder von uns posten, immer unseren Standort preisgeben.
Yo, was geht ab? Wir sind hier in Darmstadt und wir werden heute in der Öffentlichkeit laut singen vor anderen Leuten. Mal schauen, wie die Leute reagieren.
Let's go!
Grölen und grillen, singen und saufen. Es ist wieder soweit. Es ist Sommer und überall wird gegessen und getrunken und der dazugehörige Müll bleibt häufig einfach liegen. Wenn beim lauten Telefonat alle im Straßencafé zuhören müssen, scheint das auch kaum jemanden zu irritieren, jedenfalls nicht denjenigen, der da gerade seine persönlichen Probleme rumposaunt. Und wenn die Nachbarn bei weit geöffnetem Fenster die gesamte Umgebung an ihrem Sexualleben teilhaben lassen, kann das ja ganz lustig sein, aber auch nur, wenn nicht der gesamte Abend mit Freunden auf der Terrasse derart beschallt wird. Nicht jedes lustvolle Geräusch ist ein Ohrenschmaus. Zurückhaltung war gestern. Heutzutage fallen Hemmungen und Hüllen im öffentlichen Raum. Jeder und jede macht, wozu er oder sie gerade Lust hat und zeigt mehr, als Mitmenschen sehen wollen. Ob das andere vielleicht stören könnte, wird erst gar nicht in Erwägung gezogen. Wer entscheidet denn überhaupt, was schön ist und was beschämend? Sommer hautnah. Wenn das Private öffentlich wird, haben wir getitelt und fragen, gibt es denn keine Sehnsucht mehr nach Privatsphäre, nach Einhaltung von Grenzen des Respekts? Oder ist das schon spießig, wenn ich nicht alle Intimitäten meines Umfeldes mitbekommen will? In der Liebeskomödie Harry und Sally hat 1989 die Schauspielerin Meg Ryan die öffentliche Anteilnahme an intimen Angelegenheiten wunderbar auf die Spitze getrieben, in jeder Hinsicht. Als Harry behauptete, seine Sexpartnerinnen hätten immer ihren Spaß gehabt, alles andere hätte er gemerkt. Sally führt Beweis für das Gegenteil und das mitten im vollbesetzten Restaurant.
Woher weißt du, dass sie wirklich...
Soll das heißen, dass sie den Orgasmus vorspielt?
Das wäre doch möglich.
Ist gar nicht dran.
Wieso? Die meisten Frauen haben es irgendwann schon mal vorgetäuscht.
Das hat bei mir noch keine gemacht.
Woher willst du das wissen?
Ich weiß es eben.
Oh, entschuldige. Richtig. Ich hab's fast vergessen. Du bist ein Mann.
Was willst du damit sagen?
Oh, nichts, nichts, gar nichts. Nur, dass sich fast jeder Mann sicher ist, dass es ihm nicht passiert, während es fast jede Frau öfter tut. Also denk nach.
Glaubst du, ich würde den Unterschied nicht merken?
Nein.
Jetzt hör auf.
Oh.
Alles in Ordnung?
Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Oh Gott. Ja, so ist es gut. Oh, oh, oh Gott, oh, oh, ja,
Dieser Orgasmus ist fake. Die zwei sitzen im Restaurant, berühren sich nicht, aber sie gestaltet die Szene akustisch so ansprechend, dass alle Gäste im Laden verstummen und beim Kellner genau das bestellen, was sie hatte. Professor Holger Schulze, Klangforscher an der Uni Kopenhagen. Offensichtlich gibt es also ein klar definiertes menschliches Sex-Klangspektrum.
Ja, Spektrum ist, glaube ich, der richtige Begriff hierfür, denn es gibt nicht nur eine Form, Sexualität klanglich darzustellen, sondern es gibt ganz viele Arten, das darzustellen. Und klarerweise gibt es in der Sexualität natürlich den Partnerbezug, aber es gibt eben auch den Selbstbezug und so eine Art Selbstdarstellung auch in der Sexualität. Und da ist jeder Mensch natürlich in seiner Ausdrucksform ein bisschen anders, weil die Erfahrungen anders sind, die Pubertät ist vielleicht anders gelaufen, andere Erfahrungen wurden gemacht, die animierend sind oder auch vielleicht erschreckend.
Gibt es auch einen Unterschied zwischen Mann und Frau?
Klarerweise gibt es da einen Unterschied, da ja auch die Verläufe der Sexualität, auch der Orgasmen andere sind. Es ist bekannt, dass Männer in aller Regel einen Orgasmus haben und dann nach einer Refraktärzeit wieder einen anderen Orgasmus haben können, wohingegen Frauen bekanntermaßen eine Vielfalt an Orgasmen zumindest potenziell physisch erleben können. Und dass das sich auch klanglich anders darstellt, ist klarerweise auch damit verbunden.
Es hat also was mit Erfahrung zu tun, hat auch was mit Geschlecht und Körper zu tun. Hat es auch was mit Klangkörper zu tun?
Damit hat es auf jeden Fall was zu tun, da unsere Körper, unsere Leiblichkeit ja auch Klangorgan ist. Und in der Art, wie wir unsere Stimme einsetzen, sei es beruflich, familiär, intim, im Freundeskreis, die ist auch vielfältig und da wachsen wir auch hinein, da erleben wir, was uns gut tut, was uns gefällt. Und es gibt Menschen, die selbstverständlich die öffentliche Selbstdarstellung in der Sexualität sehr schätzen, die das mögen, die da sich gerne groß inszenieren. Und es gibt andere Menschen, die das eher nach innen hinein erleben und da vielleicht eher die intime Stille bevorzugen. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, was ist irgendwie eine verklemmtere oder eine weniger verklemmte oder eine entspanntere Form von Sexualität, sondern das sind Ausdrucksformen, wie sie eben auch in der Kleidung und in anderen Formen unserer öffentlichen Darstellung auch eine Rolle spielen.
Auf jeden Fall sind die Klänge oder Geräusche auch eine Art der Kommunikation, auch im Sex. Es gibt ja auch Telefonsex, es gibt Audiopornos, wo direkt mit den Geräuschen appelliert werden soll und es ansprechend gestaltet werden soll. Laute Geräusche, leise Geräusche, was ist da ansprechender für Zuhörer?
Interessant ist, dass durch die visuelle Pornografie, die natürlich in unserer Kultur dominiert, dass da die großen und, ich sag mal, exzessiv dargestellten Formen von Sexualität in Klang und Bild natürlich die vorherrschenden sind, weil die sich halt schön abbilden lassen und auch schön weitersenden lassen. Dagegen bei dieser doch sehr kleinen und eher randständigen Szene von Audiopornografie dominieren tatsächlich eher so Alltagssituationen, also der Sex auf dem Rücksitz oder im Wohnzimmer oder in der Küche, wo eigentlich vor allem zu hören ist die Situation, auch die Normalität und das intime, erregte hingezogen sein zueinander. Das wird da sehr hörbar und das ist gar nicht so unbedingt laut von den beiden Beteiligten, die da miteinander Sex haben, sondern das spielt eben die Situation wieder.
Das Ganze drumherum. Aber, und das ist ja auch Thema in unserer Sendung, nicht alle fühlen sich angesprochen von dem, was man im Sommer so in der Stadt hört. Nicht alle wollen das auch gerne hören, wenn andere Nachbarn bei offenem Fenster Spaß miteinander haben. Wann wird denn Klang, wann wird Geräusch zu Lärm und Belästigung?
Er wird sicherlich dann zur Belästigung, wenn er meiner eigenen Lebensform widerspricht. Lärm entsteht dann, wenn ich einen lauten Klang, einen starken, intensiven Klang höre und merke, der steht für so ein Leben, das ich so gar nicht mag. Sei es jetzt, dass es Musik ist, sei es, dass es Lebensform ist, sei es, dass es eine Form von Party, Feiern ist, die mir so gar nichts sagt, dann ist es sofort Lärm. Also entgegen der Äußerung, dass das sich allein an den Dezibel-Nummern messen ließe, würde ich immer sagen, das hat was damit zu tun mit meinem eigenen Leben. Wenn ich eben merke, die ominösen Prenzlauer Bergeltern, die plötzlich merken, na, sie sitzen zu Hause mit ihrem Kind und plötzlich ist die Party und der Club und das Konzertgeschehen unten im Haus, mit dem sie eigentlich lange vertraut waren und weshalb sie da hingezogen sind, plötzlich ist das vollkommen störend und vollkommen enervierend und macht sie aggressiv. Das zeigt eindeutig, dass es etwas damit zu tun hat, dass eben dieses Leben des Fortgehens des Clubs, des Konzerts in ihrem Leben eben nicht mehr stattfindet und dann eben auch für eine Wut oder eine Aggression oder einen Hass sorgt.
Jetzt sind wir ja schon bei den anderen Geräuschen, die unsere Städte im Sommer auch akustisch bereichern. Da ergießt sich Privatheit auch in den öffentlichen Raum. Was macht denn das Klangbild unserer Städte im Sommer überhaupt aus? Was verändert sich, wenn die Temperaturen wärmer werden?
Ja, in Mitteleuropa haben wir ja die große Erleichterung, wenn der Frühling kommt. Also sobald wir glauben, wir könnten es ertragen, bei einer Zigarette oder einem Kaffee draußen zu sitzen, sitzen wir draußen. Das ist natürlich in anderen Weltregionen ganz anders. Ich war einige Monate in Australien. Wenn Sie da Regionen haben, in denen eigentlich fast das gesamte Jahr über mindestens 18, 20 Grad herrschen, dann ist natürlich die Erleichterung, von der Kälte in eine Wärme zu kommen, gar nicht vorhanden, sondern da ist das permanenter Zustand. Das heißt, auch dieser Moment, der im Frühling oder Frühsommer bei uns ja sehr deutlich ist, plötzlich gehe ich raus, plötzlich trage ich leichtere Kleidung, leichtere Schuhe, zeige mehr von meinem Körper, sehe mehr von anderen Körpern. Das ist eine Erleichterung und auch eine Freude und eine Lust, die natürlich performt wird und die auch dargestellt wird. Das ist was Spezifisches. Zum anderen haben wir auch das andere Extrem in Ländern wie Finnland oder anderen skandinavischen Ländern. Wenn dort tatsächlich der Winter und die kalte Periode, die sehr kalte Periode sehr lange dauert, dann wird auch diese natürlich freudvoll besetzt. Und dann kann das genauso auch draußen sein, im Schnee, in der Sauna, ein Bier trinken, wird dann genauso laut performt und genauso freudvoll performt, weil es einfach das gewöhnliche Leben ist und der Alltag ist, den man da genießt. Das heißt, ich glaube schon, dieser Wechsel von Winter zu Sommer, der ist schon ein entscheidender Punkt, der für uns den Sommerklang und auch den Frühling so laut und so ekstatisch macht.
Der Klang der sommerlichen Stadt. Professor Holger Schulze, Klangforscher an der Universität Kopenhagen. Dankeschön. Sommer hautnah, wenn das Private öffentlich wird, der Tag in H2 Kultur. Wem das alles zu viel ist, was es im öffentlichen Raum zu sehen, zu riechen oder zu hören gibt, der zieht sich zurück, macht die Tür zu oder verschwindet zum Beispiel in den Wald, wie bei Italo Calvino.
Cosimo war auf der Steineiche. Die Zweige, hohe Brücken über dem Erdboden, bewegten sich lebhaft. Es wehte ein schwacher Wind. Die Sonne schien. Die Sonne drang durch das Blätterdach, und so mussten wir die Hand vor die Augen halten, wenn wir Cosimo sehen wollten. Er aber betrachtete die Welt vom Baum aus. Alles, was man von dort oben sah, war andersartig, und schon das machte Vergnügen. Die Allee zeigte sich in einer ganz anderen Perspektive, und so auch die Gartenbeete, die Hortensien, die Kamelien, das Eisentischchen, das zum Kaffeetrinken im Garten diente. Weiter in der Ferne wurde das Laubwerk der Bäume spärlicher, und das Gartenland ging in kleine, stufenförmige Felder über, die von Steinmauern umschlossen waren. Ölbäume bildeten die dunkle Rückwand. Dahinter erstreckten sich die verblassten Ziegel- und Schieferdächer der Ortschaft Ambrosa. Und dort, wo unter ihr der Hafen lag, kamen Rahen und Masten zum Vorschein. Im Hintergrunde dehnte sich mit großem Horizont das Meer, auf dem langsam ein Segelschiff vorüberzog. Jetzt traten der Baron und die Generalin nach dem Café in den Garten hinaus. Sie betrachteten einen Rosenstrauch und gaben sich den Anschein, als schenkten sie Cosimo keine Beachtung. Sie reichten einander den Arm, aber dann trennten sie sich plötzlich, um sich zu besprechen und zu gestikulieren. Ich hingegen begab mich unter die Steineiche und tat, als spielte ich für mich, suchte aber in Wahrheit Cosimos Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Er indessen grollte mir noch immer und blickte weiter von dort oben in die Ferne. So hörte ich auf und kauerte mich hinter einer Gartenbank nieder, um ihn ungesehen von dort beobachten zu können.
Der 12-jährige Cosimo, der Baron auf den Bäumen, weilt noch ein wenig in den Wipfeln, Rückzug. Wir schauen später noch einmal hinauf und lassen uns weiter von seinem Bruder seine Geschichte erzählen, aufgeschrieben von Italo Calvino. Jetzt aber schauen wir uns erstmal um in der sommerlichen Stadt. Und was sehen wir? Die steigenden Temperaturen befreien das Fleisch nicht nur hörbar durch das Nachbarfenster, sondern auch sichtbar in aller Öffentlichkeit. Mit nahender Hitze fallen erst die Hemmungen und dann die Hüllen. Hosen und T-Shirts werden immer kürzer, Bauch, Beine und manchmal auch etwas Po werden öffentlich. Was nicht alle schön finden müssen, wendet Doris Renk ein.
Nicht Nicht jedes Knie ist wunderschön, was ja auch kein Problem ist. Auch wer keine Modelbeine hat, kann natürlich trotzdem Haut zeigen. Warum allerdings ausgerechnet diejenigen, die besonders weit vom gängigen Schönheitsideal abweichen, die allerkürzesten Shorts tragen müssen, das bleibt wohl deren Geheimnis. Sonneneinstrahlung jedenfalls lässt üppiges Fettgewebe nicht zu Muskulatur zusammenschnurren. Schade eigentlich. Apropos Sonne. Es ist nicht nur in sommerlicher Hitze eine gute Idee, ein Deo zu benutzen. Aber muss man wirklich in aller Öffentlichkeit sprühen oder rollen, während man auf die nächste U-Bahn wartet? Männer in Tennissocken sollten Tennisschuhe dazu tragen und dann auch Tennis spielen gehen. Tennissocken in Sandalen ergeben eine so nie gewollte Kombination, die weder der Tennissocke noch der Sandale entgegenkommt. Und dem Träger schon gar nicht. Wirklich übel wird es allerdings, wenn aus der Sandale der nagelbepilzte nackte Fuß die Freiheit des Sommers genießt. Ungepflegte Zehennägel sind kein schöner Anblick. Weder im Büro noch im Schwimmbad. Das kann man seinen Mitmenschen doch ersparen. Noch unschöner ist es, wenn auf der Liegewiese der Hornhauthobel ausgepackt wird. Solches Verhalten verletzt wirklich die ohnehin dünne Firnis der Zivilisation. Mir fällt beim Anblick von Beleidigungen für das ästhetische Empfinden immer der schöne Satz von Karl Lagerfeld ein. Wer Jogginghosen in der Öffentlichkeit trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das hat der geniale Designer gesagt. Nun hat die Jogginghose ja sogar den Laufsteg erobert, wenn auch nicht bei Lagerfeld. Und der Satz ist natürlich provokativ gemeint, aber klar ist, wo die Verwahrlosung äußerlich sichtbar wird, ist die innere Verwahrlosung nicht weit. Dem sollten wir entgegenwirken. Von mir aus auch in Jogginghosen.
Doris Renk findet nicht alles schön, was die sommerlichen Temperaturen zutage und an die Öffentlichkeit bringen. Aber was ist schön? In der zurzeit im Museum für angewandte Kunst zu sehenden Ausstellung Beauty regen Stefan Sargmeister, Grafikdesigner, und seine amerikanische Partnerin Jessica Walsh die Besucher an, sich mit ihrem Schönheitsverständnis auseinanderzusetzen. Stefan Sargmeister, Sie sind gerade in Italien unterwegs. Wenn Sie jetzt den Blick schweifen lassen da in Rom, wo Sie sind, was sehen Sie da Schönes?
Ja, also ich bin derzeit in einer wunderbaren Umgebung. Ich sitze in einem Malerstudio der amerikanischen Akademie. Das ist auf dem Giancolo, also auf einem großen Hügel von Rom. Und ich habe eine Aussicht auf einen wunderbaren Park-Villa-ähnlichen Bereich. Also das wirkt sich auf die Stadt aus. Das ist auch, international anerkannt bei Umfragen, wurscht auf welchem Kontinent, über die schönsten Großstädte der Welt ist Rom immer ganz vorne dabei. Also ich glaube, da gibt es auch eine Übereinstimmung unter den Menschen. Überall, was eine schöne Stadt und was keine schöne Stadt ist.
Das ist ja auch ein absoluter Touristenmagnet. Und so wie Sie es beschreiben, wenn es da eine Übereinstimmung gibt, dann könnte man ja sagen, das zeugt davon, dass es eine Art eingebauten Sinn für Schönheit gibt, den wir alle gleichermaßen haben?
Ja, das ist auch so. Also dieses Sprichwort oder die Schönheit ist im Auge des Betrachters, ist so in etwa zur Hälfte falsch. Also es gibt durch die Kulturen, auch durch die verschiedenen Zeiten, durchaus eine erstaunlich große Übereinstimmung, was wir schön empfinden und was nicht. Also wir haben da auch selber Umfragen dazu gemacht. Auf jedem Kontinent, die Leute finden Blau die schönste Farbe. Wenn es um Formen geht, gewinnt immer der Kreis. Also es gibt so gewisse Formen, das kommt auch aus der evolutionären Psychologie, oder mit der kann das erklärt werden. Also bei Blau zum Beispiel, wenn der Himmel blau ist, dann ist das Wetter gut. Das heißt, es ist ein sicherer Himmel. Also wir sind in Sicherheit. Das Gleiche ist beim Meer. Wenn das Meer blau ist, ist es ein sicheres Meer. Und von dort her kommt mit großer Wahrscheinlichkeit unsere Vorliebe für Blau.
Aber wenn Sie sagen, diese Aussage ist zur Hälfte falsch, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, dann ist sie auch zur Hälfte richtig. Also schon bei der Aussage der Kollegin, dass die Leute finden ja vielleicht selber das schön, wie sie rumlaufen. Ich finde es dann nicht unbedingt schön, wenn ich es sehe, genauso wie bei modischen Strömungen, wo mir doch gelegentlich das Verständnis fehlt. Im Moment sind diese sehr, sehr weiten, fast schon Schlafanzug-ähnlichen Hosen in oder diese Turnschuhe mit Sohlen, die sehen für mich aus wie Autoscooter. Also ist doch auch Schönheit eigentlich was sehr Subjektives, oder?
Absolut. Absolut. Also ich würde sagen, die Hälfte ist in etwa, gibt es eine Übereinstimmung, die andere Hälfte ist individuell, hat also sehr viel damit zu tun, wie viel ich weiß, wie viel ich schon gesehen habe. Also darum gibt es einen Unterschied, was Experten und Nicht-Experten schön empfinden. Es hat was damit zu tun, in welchem Kontext ich es sehe, und es hat sehr viel damit zu tun, wie ich mich selber fühle, wenn ich sehe. Und da ist die Theorie, dass wenn ich mich selber sehr sicher fühle, dann möchte ich zu dem, was ich schon kenne, eine relativ große Portion Neues dazu. Und wenn ich mich unsicher fühle, dann möchte ich eigentlich nur das, was ich, dann empfinde ich nur das halt schön, was ich schon kenne. Wir kennen das auch als Designstudio sehr gut von unseren Kunden. Wenn es einer Firma sehr gut geht, dann sind die relativ risikofreundlich. Wenn es ihnen schlecht geht, dann macht man lieber wieder das, was vor 5 Jahren schon mal funktioniert hat.
Das heißt, Sie müssen immer so ein Mittelding finden zwischen auf klassische Kriterien setzen, schön viel blau, und auf der anderen Seite eingehen auf das Bedürfnis des Gegenübers. Zu diesen klassischen Kriterien gehört ja offensichtlich auch ein gewisses Maß an Symmetrie. Bei Gesichtern zumindest wird ja immer gesagt, das finden dann viele ansprechend. Das heißt, so Gleichgewicht, Ausgewogenheit ist das, was wir suchen.
Wir haben ja in der Ausstellung auch mit wissenschaftlichen Beratern zusammengearbeitet, und einer von denen, also der Dr. Helmut Leder, der in Wien ein Institut für die Ästhetik führt, der hat einen Test dazu gemacht oder eine Untersuchung gemacht über die Symmetrie. Und bei seiner Untersuchung ist rausgekommen, dass die weite Bevölkerung bevorzugt tatsächlich das Symmetrische und die Experten bevorzugen das leicht nicht symmetrische. Und das kommt natürlich davon, dass die Experten schon so viel gesehen haben, dass ihnen die reine Symmetrie dann doch zu langweilig ist.
Aber es kann sich verändern eben durch den Umgang mit schönen Dingen oder durch die Erfahrung in der Arbeit mit Schönheit oder mit dem Thema Schönheit. Es kann sich aber sicher auch verändern, Herr Sagmeister. Historisch gesehen, wenn man sich Rubens Frauenfiguren anschaut, dann haben die ja wenig mit den Models von heute zu tun.
Wir selber haben uns in der Ausstellung bewusst nicht mit der menschlichen Schönheit oder ganz wenig auch mit der Schönheit der Natur beschäftigt, weil das Thema natürlich der vom Menschen gemachten Schönheit eh auch schon so groß ist. Es gibt natürlich Modeströmungen, die unser Gesamtempfinden über die Zeit verändern, aber die sind erstaunlich langsam, und das Rubens-Beispiel wird natürlich immer wieder gerne zitiert.
Jetzt hat der italienische Philosoph und Psychotherapeut Piero Ferrucci gesagt, es ist wichtig, sich mit schönen Dingen zu beschäftigen, weil es Genuss bereitet und sogar gesund hält. Wie geht denn das?
Wir sind zu den gleichen Resultaten gekommen. Also wir sehen, dass wenn wir uns in schönen Umgebungen aufhalten, dann fühlen wir uns besser und wir benehmen uns besser. Also ich kann Ihnen ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich wohne in New York, normalerweise die High Line, also ein hochgezogener Park, der auf einer ehemaligen Bahntrasse gestaltet wurde von Freunden von mir. Wenn ich auf dem am Morgen rennen gehe, dann sehe ich nie ein weggeworfenes Papier oder eine Plastikflasche irgendwo herumliegen, weil der Park so sorgfältig gestaltet ist, dass niemand es wagen würde, da etwas wegzuwerfen. Das gleiche Publikum, 5 Meter entfernt von der Highline im Meatpacking District, benimmt sich anders und wirft dort die Plastikflaschen ohne weiteres in den Randstein. Man sieht das auch sehr viel an, wenn ich nur die sehr schlecht gestalteten amerikanischen Flughäfen mit den besser gestalteten europäischen Flughäfen vergleiche. Die Aggression in Amerika auf den Flughäfen ist um einige spürbar größer wie die in Europa.
Also sich in einer schönen Umgebung aufhalten ist dann gut für ein besseres Leben. Ins Tagebuch Schönes zu notieren, was ich gesehen habe, und mich vielleicht nicht damit aufzuhalten, was mir nicht gefallen hat, was ich auf der Straße rumlaufen sehe. Das ist ja auch eine Empfehlung von Ferrucci. Gehen Sie dem auch nach?
Ich könnte mir vorstellen, dass das Erlebnis noch vertieft, ja, eindeutig. Also wenn ich mich auf das Positive konzentriere und weniger auf das Negative, ich glaube, das ist sicher kein Fehler.
Stefan Sagmeister, ganz herzlichen Dank. In der Ausstellung Beauty von Sagmeister und Walsh kann man sich im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt noch bis 15. September mit Beauty und der Schönheit beschäftigen und dabei auch etwas über das eigene Schönheitsverständnis erfahren. Sommer hautnah, wenn das Private öffentlich wird. HR2 Kultur, der Tag.
Cosimo blieb auf seinem Baume zurück. »Komm doch runter«, riefen ihm die anderen zu, während sie davonliefen. »Was tust du denn? Schläfst du? Komm runter, solange der Weg noch frei ist.« Er aber zog seinen Kinderdegen, während er die Knie an den Ast presste. Um ihn zu erreichen, streckten die Bauern von den umliegenden Bäumen ihre Gabeln aus, an die sie Stöcke gebunden hatten. Cosimo hielt sie von sich ab, indem er seinen Degen herumwirbelte, bis sie ihm eine Gabel mitten auf die Brust pflanzten und ihn am Stamm festnagelten. »Halt!« schrie da eine Stimme. »Das ist ja der kleine Baron di Piovasco. Was treibt er denn da droben, der junge Herr? Wieso hat er sich unter solch ein Gesindel gemischt?« Cosimo erkannte Giua della Vasca, einen Pächter unseres Vaters. Die Gabeln wichen zurück. Viele aus dem Haufen zogen den Hut. Auch mein Bruder lüftete den Dreispitz mit zwei Fingern und verneigte sich. »Heda, ihr da drunten, nehmt die Hunde an die Leine!« riefen die anderen. »Lasst ihn hinunter! Ihr könnt jetzt hinabklettern, junger Herr. Aber Achtung, der Baum ist hoch. Einen Augenblick, wir legen eine Leiter an. Ich selbst bringe euch dann nach Hause.« »Nein, besten Dank«, sagte mein Bruder. »Macht euch nur keine Mühe. Ich kenne meinen Weg. Ich kenne ihn ganz allein.«
Der Rückzug gefällt nicht. Italo Calvinus Cosimo bleibt auf den Bäumen, später mehr. Da hört er keine Gespräche mit, die er nicht hören will. Je wärmer die Temperaturen, desto mehr Leute sitzen ja draußen in Cafés, auf Bänken im Grün und lösen ihre Beziehungsprobleme, verhandeln Geschäftliches oder erzählen der besten Freundin vom letzten One-Night-Stand. Das kennen wir schon. Seit einiger Zeit ist die Handykommunikation dazugekommen. Autistisch vor sich hinredende Leute häufen sich im öffentlichen Raum. Früher wurden sie abgeholt. Privates wird öffentlich gemacht, ohne jede Hemmung oder Scham. Der Schriftsteller und Kolumnist Jan Weiler lauscht irritiert und interessiert hin.
Vor einiger Zeit erlebte ich einen Manager von Pro7, der sich in einem epischen Monolog beim Friseur sämtlicher Betriebsgeheimnisse seines Unternehmens entledigte. Und da gleichzeitig an einem anderen Platz geföhnt wurde, teilte er die Strategie des gebeutelten TV-Senders nicht nur seinem telefonischen Gesprächspartner und mir mit, sondern allen 8 Kunden sowie dem Personal. Es gibt jetzt 16 Menschen auf diesem Planeten, die wissen, was ProSieben in den nächsten Jahren plant, um den Niedergang des Privatfernsehens aufzuhalten. Mich fragt ja keiner nach meiner Meinung, aber ich glaube, es wird nicht reichen. Das gilt auch für die Bemühungen eines namenlosen Herrn, die junge Frau zu besänftigen, die ihn auf der Straße zusammenpfiff. Ich mag es ganz besonders, wenn man, wie in diesem Fall, im Vorbeigehen nur einen Satz oder sogar nur das Fragment eines Satzes aufschnappt. Das beflügelt die Fantasie. Und so hörte ich also die aufgebrachte Frau nörgeln: »Hast du mich angerufen, weil du mich sehen wolltest, oder hatte Katja bloß keine Zeit?« Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Sie berührt den Kern fast aller modernen Beziehungen. Es hätte nun 3 Repliken gegeben, mit denen er die empörte Frau binnen Sekunden zum Schweigen gebracht hätte. Nummer 1, Katja ist tot. Nummer 2, »Hä? Ich dachte, du bist Katja.« Und Nummer 3, »Wieso? Ich habe dich doch gar nicht angerufen.« Die Antwort des Mannes habe ich leider nicht mitbekommen, aber in seinem Gesicht konnte ich deutlich lesen, dass er sich nichts Sehnlicheres gewünscht hat, als Katja neben sich zu wissen. Ich nehme im Café Platz, wo ich gerne so tue, als würde ich lesen. In Wahrheit spitze ich aber die Ohren. Am Nebentisch telefoniert eine Frau. Erst verstehe ich nichts, aber dann dringt ein Satz zu mir. Sie sagt: »Ja, natürlich kannst du es runterschlucken, aber es ist halt ein Zäpfchen.« Und da fragt man sich natürlich, mit wem spricht sie da? Mit einer Freundin? Mit ihrer Mutter? Wahrscheinlich nicht. Folgende Theorie: Es handelt sich um ein Kind. Denn Zäpfchen, zum Beispiel Fieberzäpfchen, sind ja für Kinder. Daher die Verkleinerungsform Zäpfchen, wie Schokolädchen oder Äpfelchen. Erwachsene bekommen keine Fieberzäpfchen. Bei Erwachsenen muss es Zapfen heißen. Der Gedanke, dass man als Erwachsener einen Fieberzapfen bekommt, verfolgt mich für den Rest des Tages.
Die Schamlosigkeit anderer ist seine Inspiration, Jan Weiler, über die neue akustische Offenheit. Der Sommer bringt es ans Licht und ans Ohr, was andere so beschäftigt, am Nebentisch, im Biergarten oder eben am Telefon. Professor Ute Frevert, Historikerin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung mit dem Forschungsfeld Geschichte der Gefühle. Warum schämen die Leute sich eigentlich nicht, in aller Öffentlichkeit Privatestes in fremde Ohren zu posaunen, sie an Beziehungskrise oder Jobstress teilhaben zu lassen?
Ja, warum schämen die Leute sich nicht? Weil sie vielleicht gar nicht mehr den Eindruck haben, dass es diese klare Grenze zwischen dem, was man als privat im stillen Kämmerlein und hinter vorgehaltener Hand und geschlossenen Fenstern tut und der Öffentlichkeit, an der jeder mithören kann, noch gibt. Also diese Grenzen haben sich ja offenbar verflüssigt, bis hin in die Politik hinein, dass dort über Privates diskutiert wird, im Privaten wird über das Öffentliche diskutiert. Und insofern ist diese klare Grenzziehung, die ja auch mit bestimmten Regeln verbunden war, das und das darfst du da, dort und dort nicht sagen, das ist sehr stark ins Rutschen gekommen in den letzten Jahrzehnten.
Das heißt, die Normen haben sich gelockert oder werden die immer neu verhandelt?
Zunächst haben sie sich gelockert. Also man kann, denke ich, schon unter dem Stichwort Informalisierung seit den 60er Jahren eine Neigung zur größeren, in dem Sinne auch Formlosigkeit, Regellosigkeit feststellen. Aber Sie haben vollkommen recht, hinter dieser erstmal Liberalisierung, geh mir doch weg mit deinen ganzen Regeln, mit deinen ganzen Verboten, mit der ganzen Repression. Also man erinnert sich so ein bisschen an die 68er da. Hinter dieser angeblichen Regellosigkeit stecken natürlich neue Regeln, die aber in der Regel nicht gesamtgesellschaftlich mehr gelten, sondern nur sozusagen für einzelne Gruppen. Also in der Jugendkultur gibt es eigene Regeln, was man sagen, tun, lassen muss. In bestimmten Geschäftswelten gibt es bestimmte Regeln. Aber dass man so gesamtgesellschaftliche Regeln hat, die den öffentlichen Raum, der uns ja eigentlich allen gehört, dann auch noch strukturiert, das ist offenbar nicht mehr so.
Aber Scham ist ja durchaus auch ein politisches Instrument unter Umständen, kann als Herrschaftsinstrument eingesetzt werden. Zumindest war das so durch den öffentlichen Pranger auf dem Marktplatz. Oder es wird ja auch jetzt versucht, politisch Schamgrenzen neu zu verhandeln oder auch zu verschieben, wenn zum Beispiel gesagt wird, die Political Correctness können wir über Bord werfen. Man wird doch mal alles wieder sagen dürfen, was ja eher von der rechten Seite passiert. Oder wenn die andere politische Seite sagt, schäm dich doch, wenn du fliegst oder Kreuzfahrtschiff fährst, dann ist das doch auch ein Versuch, mit Scham Druck auszuüben? Oder ist das die ganz normale Normendiskussion?
Nein, das ist schon der Versuch, das Schamempfinden von Menschen, das ja immer daran gebunden ist, dass diese Personen erstmal bestimmte Regeln akzeptieren und dann Scham darüber empfinden, dass sie diesen Regeln nicht nachleben. Das ist nach wie vor ein sehr starkes sozusagen Mittel der sozialen Kontrolle, aber auch der Mittel der sozialen Integration. Nur das Problem ist eben, besteht dann, wenn diese Regeln gar nicht mehr als verbindlich akzeptiert werden. Wenn man gar nicht mehr den Eindruck hat, dass man sich dafür etwas schämen sollte. Also was weiß ich, eine Steuerhinterziehung, weil ja das ohnehin alle machen und das ohnehin ein Kavaliersdelikt ist. Oder zum Beispiel, was mich immer so aufregt, dass Leute einfach ihren Müll überall entsorgen und das Zeug, wer weiß wohin, einfach fallen lassen, obwohl der Papierkorb daneben ist. In den 60er Jahren, als ich aufgewachsen war, gab es ganz starke Verbote und es gab auch böse Blicke und auch böse Worte von Erwachsenen, wenn man das als Kind tat. Heute gibt es das offenbar nicht mehr. Und von daher sind diese Regeln, über deren Verletzung man sich dann schämen kann, wenn man es selber getan hat, sind in dem Sinne gar nicht mehr so fest.
Aber das sind schöne Beispiele, Frau Frevert, weil man da doch den Eindruck gewinnt, das ist ja eine soziale Emotion, also Scham habe ich, indem ich mich in Beziehung setze zu einer Gruppe, zu Normen, zu anderen. Das, was Sie jetzt gerade genannt haben, das sind ja Beispiele, wo man sagen kann, das ist durchaus ein sinnvolles Regulativ.
Ja, natürlich, also ohne Regeln würde unsere Gesellschaft sozusagen sich selber auflösen. Das ist vollkommen klar. Nur wir haben vielleicht im Moment etwas zu wenig Regeln, also zu wenig Regeln im Sinne von Straßenverkehrsregeln, meine ich, sondern Regeln, die diesen Umgang miteinander, dieses soziale Miteinander, was wir nun mal in einer modernen Gesellschaft auf Schritt und Tritt haben und vor allen Dingen natürlich in Großstädten, wo wir permanent mit Fremden interagieren müssen und uns begegnen, dass diese Regeln im Moment, Man kann es positiv sagen und sagen, sie sind im Fluss, die werden vielleicht wieder neu gefasst. Und in dem Moment, in dem sich mehr Leute darüber aufregen, dass diese Regeln, die alten Regeln nicht mehr gelten, gibt es vielleicht dann auch das Bedürfnis, diese neuen Regeln wieder einzuführen und damit dann auch diese Beschämungsabsicht, wenn man Leute darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie bestimmte Regeln übertreten und sich dafür nicht nur schämen sollen, sondern auch öffentlich beschämt werden. Solche Ansätze dazu gibt es sicherlich auch in der jetzigen Klimaschutz- und Ökobewegung. Wie, du isst noch Fleisch oder was, du fliegst noch mit dem Flugzeug, muss das denn sein? Also da gibt es Ansätze dazu. Aber wie gesagt, das sind in dem Sinn keine gesamtgesellschaftlich verbindlichen Regeln mehr, sondern die betreffen bestimmte Milieus.
Andererseits ist ja interessant, dass wenn die Schamgrenzen immer mehr fallen und es immer weniger gefühlte Scham gibt, trotzdem das Feld der Beschämung und Demütigung massiv wächst. Also dieser öffentliche Pranger, der mittlerweile im Netz stattfindet, hat ja wirklich Hochkonjunktur. Das funktioniert noch.
Das funktioniert, wobei man erstmal auch zur Kenntnis nehmen muss, dass dieser öffentliche Pranger etwas ist, was vor allen Dingen in der Jugendkultur blüht und gedeiht. Also dieses Fertigmachen von jungen Menschen, weil sie einer bestimmten Vorstellung nicht entsprechen, entweder ästhetischen, körperlichen, geistigen, politischen, wie auch immer, und dann auf sie ja in doch sehr menschenverachtender Weise eingeprügelt wird. Dieses Phänomen trifft natürlich junge Leute, die in sich noch wenig gefestigt sind und darauf zum Teil auch sehr panisch und sehr verletzt reagieren, bis hin zu Selbstmorden, von denen ja auch immer wieder berichtet wird, infolge solches Internetmobbings und Internet an den Pranger stellens. Das andere, was sozusagen das Internet macht, das ist einfach Hassmails von oder Tweets voller Verachtung, voller Degradierung, voller Herabwürdigung ins Netz stellt. Das sind Dinge, die man als Erwachsener und gerade auch als Politiker oder Journalist, der sowas ja meistens dann auch abbekommt, glaube ich, schon besser akzeptieren, oder das heißt nicht akzeptieren kann, aber besser runterschlucken kann oder sich vom Rücken wischen kann, weil man weiß, dass das Leute sind, die einfach zutiefst gestört sind und einem das auch niemals direkt ins Gesicht sagen würden.
Schamgrenzen fallen, aber Beschämung gibt es weiterhin. Professor Ute Frevert, Historikerin vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Vielen Dank. Zurück in den Rückzugsraum, rauf auf den Baum zum Baron.
Wenn meinen Bruder eine seiner Rasereien packte, konnte man es wahrhaftig mit der Angst bekommen. Wir sahen ihn dann rennen, sofern das Wort Rennen noch seinen Sinn behält, wenn man es nicht mehr auf die Erdoberfläche bezieht, sondern auf eine Welt unregelmäßiger Stützen von verschiedener Höhe mit dem leeren Raum dazwischen. Und von einem Augenblick zum anderen schien er unweigerlich zu straucheln und hinzufallen, was jedoch niemals geschah. Er sprang, er bewegte sich mit blitzschnellen Schritten auf einem schiefen Ast, hängte sich an einen höheren Ast, schwang sich plötzlich hinauf und nach 4 oder 5 dieser gewagten Zickzackbewegungen war er verschwunden. Wohin wollte er? Diesmal rannte er und rannte, von den Steineichen zu den Ölbäumen und zu den Buchen, und war im Walde. Keuchend hielt er inne. Unter ihm breitete sich eine Wiese aus. Der Bodenwind ließ dort in wechselnden grünen Tönen eine Welle durch die dichten Grasbüschel laufen. Jenes Bedürfnis, von einem schwer beherrschbaren Element Besitz zu ergreifen, das meinen Bruder zu seinen Baumwanderungen angespornt hatte, bohrte noch immer unbefriedigt in ihm und erfüllte ihn mit dem Verlangen nach einer eingehenderen Durchdringung, nach einer Beziehung, die ihn mit jedem Blatt, jedem Stückchen Rinde, jeder Feder, jedem Vogelschwirren verbinden sollte.
Italo Calvino, der Baron auf den Bäumen, Rückzug in die Privatheit. Bis zu seinem Tod über 50 Jahre später wird er die Bäume nicht mehr verlassen. Im Grün der Bäume wird man auch heute noch weniger von Gerüchen und Geräuschen belästigt werden, außer man klettert auf einen Baum in einem vielbelebten Park. Dort greift nicht nur öffentliches Grillen, Vermüllen und Nacktheit um sich, sondern zunehmend auch der akustische Terror, die Musik der anderen.
Hochsommer. Ein klarer Badesee, eine schattige Bucht, dösende und badende Menschen und etwas abseits 2 junge Frauen, die sich intensiv und ernst unterhalten. Ein schönes Bild, Eine zurückhaltende Coming-of-Age-Idylle, bis eine von ihnen den Ton einschaltet. Und schon sind wir mitten in einer nervensägenden Teenager-Schmonzette. Die Flucht zum anderen Ende der Bucht hilft auch nichts, denn dort sind die jungen Männer. Und von Weitem sehen sie noch aus wie eine Schar sich friedlich sonnender, ein wenig Bier trinkender bester Freunde. Aber aus der Nähe klingen sie wie leicht bescheuerte Pseudogangster, die sich gerade die Lampen ausschießen. Sage mir irgendeinen Ort, an dem du auch bei Temperaturen ab 25 Grad sein möchtest, und ich sage dir, wer schon vor dir da ist. Eine oder mehrere Personen, die den Soundtrack ihres Lebens für 2 Stunden auch zu deinem machen. Und damit meine ich nicht nur Personen unter 30. Das hier ist zum Beispiel die Tonspur zu einem der schönsten Blicke über die Mainebene und die umliegenden Mittelgebirge. Denn auf dem Hügel, wo man dafür hingehen muss, befindet sich ein bewirteter Pavillon. Und der wird am liebsten von leicht verlebten Mit-50ern angemietet, die sich da betrinken und dazu sehr laut den durchgenudelten Stampfrock ihrer Jugend hören wollen. Hatte ich übrigens erwähnt, dass der Pavillon nach allen Seiten offen ist? Ja, die Ohren sind das im Sommer am schlechtesten geschützte Sinnesorgan. Die Haut wird eingecremt gegen böse Strahlen. Die Augen mit einer Sonnenbrille bedeckt gegen böses Licht. Böses Geschrammel und böses Geknödel dringt dagegen fast ungehemmt durch. Da hilft meist noch nicht einmal ein Kopfhörer mit mitgebrachtem Gegenprogramm.
HR2 Kultur. Der Tag.
Und nun? Einfach hingehen und bitten, die Musik leiser zu drehen? Völlig okay. Und vielleicht sogar erfolgreich, wenn es sich nur um einen Fall von Gedankenlosigkeit handelt. Handelt es sich aber nicht. Sommerliche Zwangsbeschallung hat meist ein ganz anderes Motiv. Robusten und aggressiven Willen zum Ausdruck. Hört her, das bin ich, das sind wir, das ist unsere Musik. Was dagegen? Nein. Im Leben nicht, wo denken Sie hin? Denn wer möchte schon an einem so schönen Tag die kulturelle Identität seiner Mitmenschen in Frage stellen? Auch wenn die, naja, etwas vorhersehbar ist. Das Bedürfnis, die eigene Musik im Sommer allen Anwesenden vorzuspielen, ist nämlich umgekehrt proportional zur Originalität dieser Musik. Ja, solche eisernen Gesetze des Zusammenlebens kann man nur an einem schönen Sommertag im Freien entdecken. Und das wiegt doch die geminderte Erholung fast völlig auf.
Auch das noch. Neben dem, was ich gar nicht sehen, riechen, mitbekommen will von wildfremden Menschen, werde ich jetzt also noch bedröhnt von mehreren Seiten. Und Rainer Dachselt muss mithören. Privatheit wird auf dem öffentlichen Tablett serviert. Professor Wolfgang Kaschuber vom Institut für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Uni Berlin. Ist das eine grundsätzliche Tendenz, das Private wird immer öffentlicher?
Ja, man könnte sagen, das ist natürlich auch der Preis, Abschied von der Nachkriegsgesellschaft. Unsere Gesellschaft hat sich in der Tat verändert. Diese schützenden und sichernden Milieus der Nachkriegszeit, wo eben die Arbeiter und die Bürger und die Flüchtlinge, jetzt also die Heimatvertriebenen des Krieges, untereinander blieben, die waren zwar auch nicht still und die waren zwar auch nicht immer nur sozusagen friedlich und ruhig, aber man blieb sozusagen im Milieu. Und seit den 60er Jahren spätestens beginnt sich das eben zu verändern und wir haben heute zweifellos eine Gesellschaft der Lebensstile. Ich bin, was ich höre, musikmäßig, was ich tue, grillen, was mich sozusagen identitär erfüllt, Party machen oder wandern gehen oder ins Sportstudio gehen. Also dieses Identitäre bedeutet eben, dass das Individuum sehr stark im Vordergrund steht und das führt natürlich zu mehr Konflikten, muss man sagen. Man kann auf der anderen Seite sagen, schafft natürlich auch mehr Freiheit in der Gesellschaft, mehr offene Gesellschaft. Das ist eine Ambivalenz, in die wir nun eingerückt sind. Mhm.
Aber es wird ja auch immer mehr Inneres nach außen gekehrt. Ich denke, da spielt auch die Digitalisierung eine große Rolle. Momente des Lebens werden gepostet, Emotionen gezeigt und geteilt. Das heißt, wir befinden uns vielleicht sogar schon in so einer Art Zeitalter der Post-Privacy?
Jein, ja. Also man könnte sagen, Symbol für diese Entwicklung ist natürlich das Selfie. Ja. Ich oder wir, also meine Geliebte, meine Frau, meine Kinder oder wie auch immer, wir stellen uns vor die Welt, vor den Eiffelturm, vor das Brandenburger Tor und setzen die Welt damit zu uns in Beziehung. Und diese Selfies gehen ja bis in die Privatbereiche hinein. Das ist sicherlich sozusagen die eine Entwicklung daran. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, auch wenn wir uns über viele Phänomene vielleicht ärgern oder uns auch fremdschämen, natürlich bedeutet das auch mehr Wissen, mehr Information vom anderen. Natürlich meint Party auch, ich feiere nicht alleine, sondern mit anderen zusammen. Also das ist auch ein Stück Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung. Es gibt in Berlin die schöne Admiralbrücke über den Landwehrkanal und da haben sich die Anwohner vor einigen Jahren sehr darüber geärgert, dass an jedem Abend, wenn die Sonne schien, und in Berlin scheint fast jeden Abend die Sonne, Hunderte auf dieser Brücke saßen, Bier getrunken haben, Gitarrenmusik und vieles andere. Das sei ihnen zu laut. Dann hat man einen runden Tisch gebildet und hat mal geguckt, wer sitzt da eigentlich. Fast 40% der Brückensitzer waren Anrainer, also Leute, die eben aus ihrem Eck mit dem Computer oder dem Fernseher rausgeflohen sind. Also nicht wir sollten, glaube ich, eben sehen, dass wir manchmal, wenn wir von zu Hause weg sind oder in andere Rollen schlüpfen, eben durchaus auch teilhaben an dieser neuen Öffentlichkeit des Privaten. Also die Schamgrenzen sind in der Tat ein wenig verrückt. Mhm.
Aber, und ich denke, Herr Kaschuber, das ist im Lauf der Sendung schon deutlich geworden, manche empfinden diese öffentliche Zurschaustellung intimer Angelegenheiten auch als Missachtung anderer. Kommt da so eine neue Sehnsucht vielleicht nach Privatheit hoch? Ist das dann altmodisch oder vielleicht sogar spießig?
Es hat wahrscheinlich vor allem damit zu tun, dass in der Tat die Entwicklungen ja nicht sozusagen nur in eine Richtung gehen und nicht von allen getragen werden. Wir haben sehr deutlich natürlich Unterschiede zwischen Großstadt und Dorf. Die Dorfgesellschaft geht immer noch anders damit um als die Großstadtgesellschaft. Und wir haben deutliche Unterschiede eben jetzt sehr pauschal gesagt zwischen den Älteren und den Jüngeren. Und dann muss man darüber nachdenken eben, ob das mehr Individualismus bedeutet, ob das sozusagen mehr auch Egozentrik bedeutet, die sich da äußert. Also das muss man, glaube ich, sehr genau beobachten und vor allem für die ältere Generation ist da sehr oft der Punkt überschritten, wo sie sagen, das ist nicht mehr Freiheit, wie das vielleicht von den Jüngeren gefeiert wird, sondern das ist in der Tat Terror, wenn ich die Musik von ihm jetzt da hören muss, wenn ich mit den Düften, Gerüchen, Lärm und so weiter leben muss. Also da wird in der Tat eben ein gesellschaftlicher Konflikt sichtbar, der zeigt, dass wir uns nicht alle gleichzeitig in die gleiche Richtung entwickeln. Das ist aber natürlich auch der Preis einer gemischten, einer offenen, einer diversen Gesellschaft.
Einer mitteleuropäischen. In anderen Kulturen sieht das ja anders aus. Zum Beispiel in Japan, da wird noch nicht mal in der Öffentlichkeit überhaupt gegessen, weil man das einfach nicht macht, nicht mal ein Eis in der Hand auf der Straße geht da. Warum ist das dann so unterschiedlich? Weil das wäre wiederum bei uns ja wahrscheinlich nicht denkbar, so eine Entwicklung.
Ja, das hat natürlich mit anderen Vorstellungen von Persönlichkeit, Individualität, Autonomie zu tun. Da gibt es in Japan andere Traditionen. Es hat aber, das muss man nochmal auch sehr nachdrücklich sagen, ausdrücklich auch damit zu tun, dass Japan in den letzten Jahrzehnten fast keine Zuwanderung gehabt hat. Der Anteil der Ausländer und Ausländerinnen in Japan beträgt 0,5%. Selbst das kleinste sächsische Dorf ist da ein Stück weiter. Wir liegen ja etwa bei 30%. Und diese Mischung in der Gesellschaft, ja, die bedeutet eben auch, dass es ganz offenbar mehr Wunsch nach Kontakt, Öffentlichkeit, Preisgeben auch im Grunde genommen gibt, nach einem öffentlichen Leben, also gerade jetzt in diesen heißen Sommertagen auch nach einem Leben draußen. Und das unterscheidet offenbar die Gesellschaften ganz nachhaltig. Die japanische Gesellschaft erlebe auch ich, obwohl ich Ethnologe bin und weiß, dass die Unterschiede groß sind, erlebe auch ich dann manchmal in der Tat auch sehr bedrückend, wenn junge Männer aufspringen in der Tokio U-Bahn und mir den Platz anbieten, dann fühle ich mich entweder uralt oder denke, das sind viele Jahre her, dass das in deutschen Eisenbahnen oder Berliner U-Bahnen so üblich war.
Jetzt hat Frau Frevert bei uns in der Sendung gesagt, die Historikerin ist, die Schamgrenzen zerfließen zunehmend. Sie sagen, Japan ist jetzt für uns kein Muster, da wird es nicht hingehen in unseren Breiten. Aber wo wird dieses Zerfließen der Schamgrenzen mittelfristig, langfristig hinführen?
Also die Entwicklungen gehen ja nicht linear, das wissen wir, das gibt immer ein bisschen auf und ab. Das ist im Grunde genommen mit den Lebensstilen ähnlich wie mit der Mode, mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger. Das wird sicherlich nicht sozusagen ins Endlose gehen, aber im Moment, glaube ich, ist eben noch eine Situation da, in der Freiheit, persönliche Freiheit, Leben in den Lebensstilen, ungefähr 2/3 der Jugendlichen, jungen Erwachsenen glauben an einen Lebensentwurf, dass sie ihr eigenes Leben bestimmen können. Und das ist ja eine sehr positive Einstellung zum Leben. Das ist, glaube ich, eben sehr wichtig. Und im Moment sehen wir, dass das sozusagen dominiert. Die Zuwanderung in die Städte von jungen Erwachsenen ist in West- und Mitteleuropa dramatisch und dominant. Und das andere Gesellschaftsmodell, das geordnete Dorf, die ländliche Heimat, wo alles noch seinen rechten Winkel hat und das Gras aus dem Rinnstein rausgejätet wird, das ist nicht so attraktiv. Also ich glaube, wir sind da in einer Entwicklung, in der die Formen und die Vorstellungen von gesellschaftlicher Freiheit erprobt werden, aber auch immer wieder neu diskutiert werden müssen.
Sagt Professor Wolfgang Kaschuber vom Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Uni Berlin. Ganz herzlichen Dank. Das war der Tag für heute. Die 30-Grad-Marke wird in den nächsten Tagen wieder geknackt und wir wollten uns und Sie langsam vorbereiten, was neben dem eigenen Schwitzen auf uns zukommt. Öffentliches Essen, Diskutieren und Lieben an Haut, sonst versteckten Körperregionen und Gerüchen dürfen wir teilhaben. Sommer, Haut, nah eben. Tragen Sie es mit Fassung und machen Sie das Beste daraus. Vielleicht ist ja doch was Schönes dabei und das ist, wie wir gehört haben, dann sogar gesund. Die Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audio-App Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.